Und er dachte sich gerade, dies sei der schönste Mond, den er je gesehen habe, als er diesen Mann umfuhr. Also so, bam. Weißt du Bescheid?
Ja, genau. So, wir haben nichts gespoilert, ja. Was ich schon im ersten Satz stimme.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast. Hallo Fabienne.
Hi Martina.
We're back.
Ja, lang ist her.
Ja, long time no see, also no here.
Ja, wir zwei schon, ja. Gell? Ich war ja zwischenzeitlich, bin ich ja abtrünnig geworden.
Ja, aber nicht nur du, wir waren beide irgendwie sehr busy mit anderen Projekten, wie man heutzutage sagt.
Ja.
Projekte, Leute.
Ja, live. Nee, ich meinte, die letzte Folge habe ich doch mit dem Jan gemacht, aber
ja,
konntest du
stimmt.
Leider nicht. Willst du noch eine Kurzkritik von Glory geben?
Nein.
Ah. Okay, gut.
Genau.
Seh schon. Some things are better left unsaid, oder was?
Ja, genau. Ich glaube, ihr habt das schon ganz gut gemacht. Und ich habe jetzt, wenn man nichts Gutes sagen soll, soll man nichts sagen. Nee. Genau, heute sprechen wir über ein Buch, das ich vorgeschlagen habe, weil ich es im Urlaub gelesen habe und mir gedacht habe, könnten wir mal drüber sprechen, gell?
Ja.
Und außerdem gucken wir ja auch immer ein bisschen auf geografische Verteilung und ich habe mir gedacht, wir haben noch kein Buch von einer israelischen Autorin gelesen.
Da waren wir noch nicht.
Da waren wir literarisch noch nicht, deshalb dachte ich, let's do it. Ich habe keine so Ahnung von israelischer Literatur, du?
Nee, auch nicht wirklich, außer ich bin natürlich großer Seruya Shalev-Fan. Und
bei mir beschränkt
Amos Oz.
Auf Amos Oz. Naja, gut. Wir besprechen heute Löwenwecken von Ayelet Gunda Goshen. Ayelet Gunda Goshen ist eine relativ junge israelische Autorin. Also sie ist 41 Jahre alt, 1982 in Tel Aviv geboren und hat dort eigentlich auch die meiste Zeit ihres Lebens gelebt. Also sie hat in Tel Aviv Psychologie studiert. Und später dann auch Film und Drehbuch in Jerusalem. Und das weist auch ein bisschen darauf, was sie heute auch noch macht. Sie schreibt einerseits Bücher, die auch schon einen psychologischen Fokus haben, würde ich sagen. Und sie schreibt auch bis heute Drehbücher und Kurzfilm-Drehbücher für das israelische Fernsehen vor allem. Und sie lebt auch bis heute mit ihrem Mann und ihren mittlerweile 3 Kindern in Tel Aviv. 2013, also jetzt auch schon vor 10 Jahren, ist ihr erster Roman erschienen, der auf Englisch One Night Markovic oder Markovic, ich weiß es nicht, heißt.
Oder Markowitz.
Da ist schon TCH in der englischen, also schon Tsch. Naja, One Night Markovic, würde ich jetzt mal sagen. Und der hat auch gleich den Sapir Prize for Literature gewonnen, der in Israel so ein bisschen, also die israelische Version des Man Booker Prizes ist, also sozusagen ein Preis für auf Hebräisch erschienene Literatur. Genau, der wurde auch gleich in 13 Sprachen übersetzt, was für ein Erstlingswerk ja auch, sage ich mal, relativ remarkable ist.
Yay!
Yes. Und heute besprechen wir eben ihren zweiten Roman, der schon 2014 dann erschienen ist, also ein bisschen oldschool sind wir heute unterwegs, der auf Deutsch Löwenwecken heißt und auf Hebräisch Lehair Arayot. Danke.
Arayot.
Ja, danke HebrewPronunciation.org oder so. der auch wieder in 13 Sprachen übersetzt wurde. Witzig, also irgendwie anscheinend.
Und in dieselben 13?
Das weiß ich nicht, aber irgendwie 13 Sprachen scheint ein Ding zu sein. In Deutschland ist Löwenwecken 2015 bei Kain und Aber erschienen und wurde aus dem Hebräischen übersetzt von Ruth Achlama.
Oder Achlama. Ich glaube, im Hebräischen sind die Betonungen oft anders auf den Silben.
Das stimmt.
Als bei uns. Also zum Beispiel sagt man nicht Ethan, sondern Ethan. Glaube ich. Oder das ist jetzt Spanisch. Ups. Ethan. Ja, doch. Ja. Ich glaube, man sagt auch Matan.
Mhm. Weiß ich nicht.
Also schon im Vorfeld Entschuldigung für unsere Kartoffeln-Aussprachen.
Ja. Okay, wir werden es einfach so sagen müssen, wie wir es sagen. Und in dem Roman Löwenwecken geht es um relativ wenige Figuren. Also ich finde, der Roman hat ja eine überschaubare, sozusagen personelle, aber auch räumliche Ausdehnung, würde ich mal sagen. Mhm. Also es geht vor allem um die Hauptfigur, Dr., ja, jetzt kommt's, Ethan, würde ich sagen, Green. Mhm. und seine Frau Liat und dann noch meine dritte Person, die ich gleich einführen werde. Aber Ethan Green ist eben Arzt, also er ist Neurochirurg sogar und ist, glaube ich, so ein bisschen so ein typischer Big Shot, toller Arzt, junger Typ, gut aussehend, Familie, alles läuft, Money, alles kommt rein. Und er ist eigentlich auch noch, ja, und er hatte auch ein bisschen eine schwere Kindheit, aber es ist jetzt eigentlich, hat das halt voll geschafft.
Oh ja, stimmt, sein Bruder wurde ja, ist umgekommen im Krieg. Oder genau, Achtung, Spoiler.
Bei der Armee und seine Mutter war natürlich immer nur auf den verstorbenen Bruder fixiert und er hat es deshalb gefühlt schwer im Leben, aber jetzt hat er es halt so richtig geschafft und er hat eine tolle Frau und überhaupt ist er auch ein linker, offener, cooler Mensch, der Sachen hinterfragt, also einfach ein geiler, geiler Typ.
All around. Ja. All around gut Mensch.
Und ich glaube vor allem, er selbst glaubt, dass er ein geiler Typ ist.
Ja.
Naja, aber da kommen wir dann noch dazu. Mhm. Aber jetzt ist es so, dass weil er so ein geiler Typ ist, hat er in seinem...
Müssen ihn leider ein bisschen kaputt machen.
Ja, nee, aber hat er sich auch ein bisschen kaputt gemacht, denn er hat in Tel Aviv im Krankenhaus eine Art Korruptionsskandal, also nicht so wirklich aufgedeckt, aber er hat das sozusagen zur Sprache gebracht und hat halt gedacht, er tut so das gute und richtige, die gute und richtige Sache und wurde dann als Strafe sozusagen versetzt nach Beersheba, das ist eine Stadt im... die eine Stadt im Süden von Israel ist, so in der Wüste Negev, also relativ, wenn man ein Tel Aviver Big Shot ist, ist einem das wahrscheinlich, also ist das halt die absolute Provinz und ab vom Schuss und...
Er wurde literally in die Wüste geschickt!
Ja, genau. Danke, Fabi.
Kalauer brought to you by me.
Ja, danke, Frau Immlinger. Also jetzt sitzen sie da halt in der Wüste und seine Frau ist auch, sag ich mal, professionell erfolgreich, denn sie ist bei der Kriminalpolizei und hat sich sozusagen in dieser Männerdomäne behaupten können. Ja, also Schulterklopfen. Jetzt ist es halt so, er ist jetzt in diesem neuen Krankenhaus in der Wüste und ist da auch ziemlich gestresst und fährt dann nach einem langen Arbeitstag, nach seiner Nachtschicht, seinem brandneuen SUV, sozusagen takes it for a spin. Also er will einfach noch nicht sofort nach Hause, er ist irgendwie auch noch aufgebracht und gestresst von der Arbeit und macht sozusagen so einen kleinen Joyride durch die Wüste. Und tritt halt mal richtig aufs Gas, also er hat auch 20 Stunden nicht geschlafen und dann kam noch ein Verkehrsunfall rein, also irgendwie so alles kommt zusammen und dann denkt er sich, okay, er muss erstmal Dampf ablassen, fährt in die Wüste, gibt richtig Gas, dreht auch die Musik auf, ne, er versucht halt so ein bisschen runterzukommen, Janis Joplin spielt, der Mond geht auf und er rast mit, fand ich ein bisschen lustig, rast mit 120 Stundenkilometern, das ist halt für deutsche Verhältnisse. Ist man sozusagen ein...
So aus der Stadt raus.
Ja, ist man ein Verkehrshindernis auf der Autobahn, weil man zu langsam fährt? Naja, er rast auf jeden Fall mit 120 Stundenkilometern über so ein, wahrscheinlich so eine Bundesstraße irgendwie durch die Wüste. Und auf einmal macht's halt bumm und er hat einen Menschen angefahren. Was natürlich irgendwie ein großer Schock ist. Er steigt aus und nimmt diese angefahrene Person in Augenschein und stellt dann auch relativ bald fest, dass die Person also erstens ein schwarzer Mensch ist, ein illegaler Einwanderer aus Eritrea und er geht auch davon aus, dass er tot ist und deswegen macht er dann einen Schnellschuss oder hat eine Schnellschussreaktion, die ihm dann zum Verhängnis wird. Er denkt sich dann, okay, ich hau einfach ab. So, das findet eh nie jemand raus. Also er begeht Fahrerflucht. Das ist sozusagen der zentrale Konflikt oder Skandal, könnte man sagen, dieses Romans, der dann so eine Reihe an anderen Ereignissen lostritt. Und er fährt nach Hause, geht dann auch ins Bett und am nächsten Morgen, also es gibt sozusagen es vergeht nicht besonders viel Zeit, in der er das erstmal verarbeiten kann und sich auch klar werden kann, was er da eigentlich gerade für eine Straftat begangen hat. Denn schon am nächsten Morgen steht eine Frau vor seiner Haustür, eine ebenfalls schwarze Frau, ebenfalls eine Eritreerin, die seinen Geldbeutel in der Hand hat, den er wohl verloren hat am Tatort sozusagen. Deshalb konnte sie ihn identifizieren und es stellt sich raus, dass das eben die Ehefrau des verunglückten oder des totgefahrenen eritreischen Mannes ist, die ihn die ihn jetzt halt identifizieren konnte und ziemlich viel eigentlich gegen ihn in der Hand hält. Das heißt, sie könnte ihn ja anzeigen, macht sie aber nicht, sondern sie macht etwas anderes. Sie erpresst ihn mit diesem Damoklesschwert, das sie eigentlich über ihn halten könnte, wenn sie wollte. Mhm. Sie erpresst ihn damit, dass sie ihn verpflichtet, in einem in einer verlassenen Werkstatt ein, ja, so ein bisschen behelfsmäßiges Krankenhaus einzurichten, Art Lazarett, wo er kranke, verwundete, schwangere, Geflüchtete behandeln soll, die halt wegen ihres illegalen Einwanderungsstatus nicht ins Krankenhaus gehen können. Er hat dann ja irgendwie keine Wahl. Er macht es dann auch, sagt es aber auch nicht seiner Frau. Also er belügt auch seine Frau, sagt immer, er müsse Überstunden machen und arbeitet dann quasi Abend für Abend, Nacht für Nacht in diesem Werkstattbehelfs-Lazarett-Krankenhaus. Das ist jetzt erstmal so, sage ich mal, der Setup. Man könnte jetzt noch ein bisschen mehr zusammenfassen, denn wie es der Zufall so will, das ist halt immer so, wie es halt immer zufällig ist, seine Frau nämlich dann genau für die Ermittlung in diesem Fahrerfluchtsfall zuständig, weil sie ja Kriminalbeamtin ist. Das ist natürlich, da hat's das Schicksal einfach ganz verrückt gespielt. So ist dann quasi die Spannung nicht nur in, oder diese, ja, diese Spannung und Anspannung nicht nur irgendwie so in Ethan drinnen mit irgendwie Schuld, soll ich nicht, wie lange lasse ich mich erpressen, sondern auch in der Familie, ne, da muss er dann so doppelt Sachen verbergen, nicht nur vor seiner Frau so als Partnerin, der es nicht sagen will, was er gemacht hat, sondern halt auch noch als Instanz so, die für das Recht einsteht. Und ja, soll ich jetzt alles noch zusammenfassen, was dann weiter passiert, oder sollen wir erstmal nur über den Setup reden?
Ja, wir können ja vielleicht erstmal über den Setup reden und dann kommen wir wahrscheinlich eh schnell in die ganzen Irrungen und Wirrungen. Yes. Also ich habe auch gelesen, also erstens habe ich gelesen, dass der Roman schon zu einer Serie gemacht werden soll, was ich mir total gut vorstellen kann, weil es hat echt so voll die epischen Qualitäten, ja, und halt auch wirklich so, es gibt so viele, ja, nicht Plot-Twists, aber schon so Ebenen, die dann noch eingeführt werden und so viele, doch auch Figuren, die eingeführt werden, die jetzt nicht so wichtig sind. Also die drei, die du genannt hast, sind auf alle Fälle die zentralsten, also die Sirkit, Ethan und Liat. Aber es gibt da ja schon auch so einige wichtige so Side-Twists und Side-Plots. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass die Autorin sich selber als Plot-Junkie bezeichnet. Hm. Und eigentlich so davon, ich habe irgendwo gelesen, so für sie ist es so, wenn sie schreibt, sie will nicht quasi irgendwelche abstrakten Ideen schreiben, sondern sie will halt sozusagen ihre Figuren in so eine Handlung reinschmeißen und da sozusagen schauen, wie die reagieren, wie die sich entwickeln, wie halt ihre Grundsätze getestet werden, weil das ist ja das Zentrale. Du hast ja den Ethan so eingeführt, na, so dieses, der hat so ein gewisses Bild von sich selber, und wie du gesagt hast, der würde auch sicher links wählen und der würde sich halt total erbosen über, was weiß ich, so ungerecht Behandlung von geflüchteten Menschen, so. Hm. Und dann, wenn er quasi in dem Moment, in dem er in der Situation ist, ja, verhält er sich halt nicht so cool, kann man eigentlich sagen. Ja.
Also halt auch nicht so up to his own standards wahrscheinlich.
Ja,
ne? Also,
genau.
Was ich aber auch interessant finde, nochmal zu dieser Plot-Sache zurück. Ich habe das auch gelesen, dieses, dass sie auch irgendwie gesagt hat, ja, klar, so psychologische Fragen und innere Monologe und inneres Erleben ist interessant an Figuren, aber in der normalen Welt werden Menschen viel mehr danach beurteilt, was sie tun, als das nach dem, was sie denken, und deswegen hat sie so einen Fokus auf Plot. Aber ich fand eigentlich auch ganz interessant, weil das, was ich jetzt als Zusammenfassung gerade gesagt habe, ist ja das, was hinten schon auf dem Klappentext steht von dem Buch.
Ja.
Was man in jeder Besprechung des Buchs oder in jeder Rezension so liest. Und das ist eigentlich schon das, was man schon weiß, bevor man das zu lesen anfängt. Deswegen kauft man es wahrscheinlich, weil man es irgendwie durchgelesen hat. Und dann muss man relativ lange lesen, bis man über das überhaupt hinauskommt, dieses Setup. Mhm. Also ich finde dann, für das, dass Plot anscheinend so wichtig ist, passiert schon so fast 200 Seiten eigentlich nicht viel mehr als das, was ich jetzt gerade, also es werden nochmal so die Weshalbs und Warums, dieses, wie es zu diesem Vorfall quasi kommen konnte, so ein bisschen aufgedröselt.
Yeah.
Aber weißt du, wie ich meine? Ich finde eigentlich in der ersten Hälfte des Buches ist es plotmäßig total slow, und es sind ja auch schon die erste Seite. Ich kann ja das mal so ein bisschen vorlesen, wie es anfängt, weil es gibt so 1,5 Seiten, so einen kleinen Prolog sozusagen, bevor der erste Teil beginnt. Und es geht halt auch gleich, also es geht quasi gleich zur Sache.
Spoiler gleich.
Ja, es ist halt Spoiler Alert, so from page 7. Also es geht so los. Und er dachte sich gerade, dies sei der schönste Mond, den er je gesehen habe, als er diesen Mann umfuhr. Also so, bam. Weißt du Bescheid?
Ja, genau. So, wir haben nichts gespoilert, was sie schon im ersten Satz stünde.
Genau, und das steht aber auch schon hinten. Also auf dem Klappentext steht auch, ein Neurochirurg überfährt einen illegalen Einwanderer. Also wir wissen sozusagen from square one, was passieren wird. Und dann geht's eben so weiter. Und als er ihn umfuhr, dachte er im ersten Moment immer noch an den Mond, dachte weiter an den Mond und hörte dann mit einem Schlag auf, als hätte man eine Kerze ausgeblasen. Er hört die Tür des Jeeps aufgehen und weiß, er ist derjenige, der sie öffnet, er derjenige, der nun aussteigt. Aber dieses Wissen ist nur lose mit seinem Körper verbunden, wie das Wandern der Zunge übers Zahnfleisch kurz nach der Betäubungsspritze, alles da aber anders. Seine Füße treten auf den groben Wüstensand, er hört ein Knirschen bei jedem Schritt und dieser Laut beweist ihm, dass er tatsächlich geht. Und irgendwo am Ende des nächsten Schritts erwartet ihn ein Mann, den er umgefahren hat. Von hier kann man ihn nicht sehen, aber er ist dort. Noch einen Schritt und er ist da. Der Fuß ist schon in der Luft, verlangsamt jedoch, möchte ihn hinausschieben, den nächsten, den endgültigen Schritt, nachdem nichts anderes mehr übrig bleibt, als den am Straßenrand liegenden Mann anzusehen. Könnte man diesen Schritt nur einfrieren, aber natürlich kann man diesen Schritt nicht einführen, ebenso wenig, wie man den Motor davor einfrieren kann, den genauen Moment, in dem ein Jeep einen Menschen umfuhr, das heißt, den genauen Moment, in dem der Mann, der den Jeep lenkt, den Mann, der zu Fuß ging, umfuhr. Also ich finde, diese Passage verlangsamt ja so krass, dass ja, das ja passieren wird.
Ja, ja, genau. Also friert ja genau ein.
Ja, genau. Aber ich finde ja halt auch, das ist so ein bisschen das, was Ethan da erlebt, dass er sozusagen schon weiß, was für einen Clusterfuck an Sachen auf ihn zukommen wird. Und er möchte, also er geht so langsam darauf zu, aber möchte eigentlich nicht darauf zugehen, aber er kann nicht ausweichen. So ist es ja dann auch beim Lesen. Also wir wissen ja auch schon, was passiert ist. Und wir nähern uns auch so diesem Plot so ganz langsam an und müssen jetzt dem ins Auge sehen oder dieser Katastrophe ins Auge sehen, von der wir schon wissen, dass sie passieren wird. So.
Ja, also ich finde, was du sagst, ja, das ist schon eine seltsame Mischung von einerseits, es passiert ja schon viel und gleichzeitig hat es so was sehr Langsames. Mhm. Also ich finde, genau wie diese ersten 1,5 Seiten, die du gerade vorgelesen hast, ist es auch oft in einem Buch, ja, das ist so, man kommt in die Handlung rein und das wird erstmal so ein bisschen so retardiert, würde man sagen, oder ausgedehnt, indem man entweder nochmal mehr ins Erleben der jeweiligen Figur, die gerade im Zentrum reingeht, oder dass dann auch irgendwie doch so eine Reflexion stattfindet oder dass irgendwelche so Side-Geschichten erzählen wird. Also es ist schon auch so, es ist jetzt nicht so ganz straightforward erzählt, ja, so. Das auf keinen Fall, sondern es hat schon so dieses langsame Erzählen. Und vielleicht, was man auch noch dazu sagen muss mit diesen 200 Seiten oder warum das vielleicht auch so lange dauert, was sie ja auch macht, die Autorin, ist, also wir haben eigentlich, Ethans Perspektive ist eigentlich die zentrale, also es ist personal erzählt, mit der meiste Zeit einen Fokus oder an der Fokalisierung auf Ethan. Mhm. Aber wir haben auch Sirkits Perspektive, die ist weniger transparent als die von Ethan, aber die kriegen wir auch mit und wir kriegen auch die von Liad mit. Also es gibt schon dann immer wieder so einen Moment, und wo dann eben die Handlung nicht unbedingt weitergeht, sondern wo man dann so ein bisschen die Gegenseite sieht oder so ein bisschen zum Beispiel diese Entwicklung so von wegen, dass Sirkit mit der Untersuchung des Todes dieses Eritreers befasst ist oder beauftragt wird, das kriegen wir ja über sie mit, das kriegen wir ja aus ihrer Perspektive als erstes mit, und dadurch, glaube ich, braucht es am Anfang auch so, also ich glaube, diese beiden Gründe, und ich kann es total teilen, also spielen da rein, dass man so das Gefühl hat, so am Anfang, das ist wie so ein Panorama, das aufgezogen wird. Ja. Und dann halt schon immer wieder, also das ist vielleicht auch, um so eine Sache zu sagen, so die mich so ein bisschen vielleicht auch dann irgendwann so genervt hat, also dieses Zentrale quasi, was wir schon gesagt haben, so dieses, ja, Ethan hat so ein Selbstbild und das wird immer wieder getestet, oder das wird dann getestet durch diesen Fall. Das kommt schon sehr oft vor. Also in unterschiedlichen Momenten und dann so diese Reflexion darüber und so dieses, ja, wer bin ich? Oder eben immer wieder, wenn er dann halt vor neue Herausforderungen stößt, zum Beispiel, muss er dann irgendwie so auch so eine Operation machen, ja, so an so einem Typen, der krass zusammengeschlagen wurde. Und dann muss er sich halt so ein Anästhesie-Ding besorgen und so. Und dann kommt halt auch wieder so eine Situation, ja, macht das jetzt nicht. Und er presst dann eigentlich so einen Kollegen von sich auch. Und es ist schon sehr oft, finde ich, so dieses, oh, Ethan kommt irgendwie vor so eine Situation, von der er nicht gedacht hätte, dass er jemals da so handeln würde, und dann handelt er so, weißt du, so. Also es ist dann schon sehr oft das.
Das stimmt. Ja, ich fand auch, also man durchschaut ja schon als Leserin, dass sich die Autorin halt voll Mühe gegeben hat, zumindest die drei Hauptfiguren so sehr ambivalent auch zu zeichnen.
Ja.
Was ja eigentlich, sage ich mal, positiv ist, so in der Literatur, aber was dann irgendwie auch so ein bisschen durchschaubar wird, wenn man so ein bisschen, also wenn man so ein bisschen kritischer das vielleicht liest oder so. Ich mir denke, also genau, es ist halt irgendwie dann, also auf eine Art irgendwie angestrengt. So, wir haben so Ethan, das ist so ein guter Arzt, ja, wie wir schon gesagt haben, links und so, irgendwie so ehrenhaft auf eine Art, ehemals Soldat und bla bla bla. Und dann ist er halt so, keine Empathie, ist feige. Und das wird halt dann immer wieder so, also auch, es wird ja auch immer wieder dann aufgefächert, so die Gefühle, die Ethan seinen zwei Kindern gegenüber hat, dass er den einen Sohn halt irgendwie nicht, was heißt nicht so mag, aber ja, da halt schon ein bisschen ambivalentere Gefühle hat, also ja, ihn eigentlich nicht so mag wie den anderen und ihn so ein bisschen verachtet für manche Charaktereigenschaften und so. Und das wird halt immer wieder so vorgeführt. Und bei Liat und Sirkit ist es ja genauso. Und das fand ich dann auch irgendwie dadurch, dass es so angestrengt wurde, das so zu zeichnen, gerade bei Ethan, fand ich es auch wieder unglaubwürdig. Also ich fand insgesamt, wie du auch jetzt gesagt hast, also dass er immer wieder was macht, wo man eigentlich denken würde, das würde er nie machen. Dadurch, dass es so ausdifferenziert war, fand ich das, klar, Personen, Menschen sind ambivalent und Menschen haben Fehler und so, aber irgendwie hat es bei ihm eher für mich zu Unglaubwürdigkeit geführt als Charakter, wo ich mir denke, kein Mensch wäre ein Mensch so, irgendwie habe ich das nicht so ganz abgekauft.
Ja.
Also, dass er das auch so lange durchzieht und dass er sozusagen dann auch dieser Erpressung von Sirkit sich so hingibt und da nicht versucht, das irgendwie zumindest da rauszukommen. Also, weißt du, nicht, dass er das jetzt gesteht, weil das verstehe ich dann schon, wenn man halt ein Verbrechen eine Zeit lang verheimlicht. Ja. Irgendwann ist der Zug Zug abgefahren. So, das habe ich irgendwie, das habe ich so ein bisschen gekauft, aber dann lässt er sich so quasi unendlich lange erpressen.
Ja, ich komme gleich da nochmal drauf zurück. Und ich will aber auch noch eines sagen, was mir auch nicht so gut gefallen hat. Ich habe nämlich, und das gehört auch zu dieser Frage der Ambivalenz, ich habe so das Gefühl, es geht in dem Buch auch ganz stark darum, bei eigentlich jeder Figur, die vorkommt, sowas zu machen wie, ja, du, liebe Leserin, denkst jetzt, das ist so eine Figur, aber ich zeig dir, die ist eigentlich ganz anders. So wie dieses Beispiel, was ich gerade hatte, wo Ethan jemanden operieren muss, der zusammengeschlagen wurde, ja, auch einen geflüchteten Menschen. Und dann kommt halt sozusagen heraus, oder ich glaube schon davor, dass das halt so auch ein Eritreer war, der aber in so einem Auffanglager, ich glaube in Ägypten, allen anderen oder vielen anderen Eritreern, ich glaube, die Sachen geklaut hat oder Geld gestohlen hat, und dann treffen die den halt wieder und dann schlägt die Gruppe den quasi brutal zusammen. Und Ethan ist dann halt so, also weißt du, zuerst will er sich so als der große Hero sehen und eben so, oh, dieser arme Mensch, und man denkt sich natürlich, von wem wurde der zusammengeschlagen? Dann turns out, ja, der wurde halt von seinen eigenen Leuten verprügelt, weil der halt eigentlich ein Arsch ist, ja, so. Also, so, also, das heißt von seinen eigenen Leuten, sorry. Also, ich meine, ne, so. Und da, das ist halt, finde ich, so, sogar die kleinste Nebenfigur, wo es eigentlich ein bisschen egal ist, ja, so. Sogar da ist es so, die ist ja super ambivalent.
Ja, ja, genau, voll. So. Das also, meine das ich ja auch so damit sehr so, angestrengt. Okay. Ja, ja, ja,
genau.
Und das ist ja auch jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler, weil natürlich, wenn man das Setup des Romans betrachtet, ist dieser zu Tode gefahrene Mann totales Opfer. Ne? Der ist der ist so ganz arm, und natürlich die Frau auch, und die wird natürlich, also diese Erpressung von Sirkit ist ja auch nur glaubwürdig, weil von uns angenommen wird und auch von Ethan angenommen wird, dass sie ihren Mann total geliebt hat, ne? Dass es ein totaler Verlust ist, dass sie ganz traurig ist und so, und das natürlich irgendwie zur Anzeige bringen würde und so. Und dann stellt sich aber auch am Ende raus, dass der Tote nicht nur in irgendwelche Drogenschmuggelsachen verwickelt war, sondern auch, sag ich mal, häusliche Gewalt gegenüber Sirkit angewendet hat und sie eigentlich gar nicht so krass traurig ist, dass er nicht mehr lebt.
Ja.
Und das ist dann bei Ethan löst es, und auch bei uns als Lesern ist es natürlich toll. So.
Ja.
Also halt, aber das fand ich dann, sag ich mal, weißt du, so dosiert eingesetzt, fand ich das ja ein sehr gutes Mittel.
Ja, genau.
Aber dadurch, aber dass, wie du sagst, es bei allen Figuren so nothing is as it seems ist, das war schon so ein bisschen too much. Und ich wollte das auch deshalb sagen, weil wie du vorher gesagt hast, durch diese verschiedenen Perspektiven ist es ja so, dass man als Leserin den Figuren so ein bisschen einen Informationsvorsprung hat. Ne? Wir wissen ja alles. Wir wissen ja dann auch immer so, wir könnten ja so sagen, hey Ethan, pass auf, deine Frau ermittelt in dem Fall. Und wir könnten sagen, hey, keine Ahnung, Liat, nee, dein Mann betrügt dich nicht, sondern der geht in diese Werkstatt. Also wir, das ist ja schon
wie
so.
Wie beim Kasperltheater, genau, wenn wie die beim Kinder immer so reinrufen. Ja.
Nein, Vorsicht, hinter dir, das Krokodil. Ja, genau. Und das ist ja so ein bisschen so ein klassisches Krimi- oder Thriller-Setup auch.
Ja.
Und ich finde, dadurch, dass dieses Setup gewählt wurde, was du, glaube ich, auch meinst mit diesem, dass es sich sehr gut für was Filmisches halt eignet.
Ja.
Aber dadurch, finde ich, ist man halt auch strenger. Also ich finde halt immer, Krimis sind ja irgendwie simpel, irgendwie so auf eine sprachliche Art. Aber ich finde schon, ein guter Krimi ist, muss mit der Logik krass aufpassen und mit der Nachvollziehbarkeit der Handlungsmotive seiner Leute. Ja. Und das fand ich dann eben, hat dann manchmal nicht so gepasst für mich. Also ich hatte das Gefühl, es gibt so ein paar, nicht Plotholes, aber so Motivationsholes. Also zum Beispiel der Ethan, wenn er mal so nachdenkt, ne, er hat ja diesen, da können wir auch gleich noch drüber reden, welche Rolle das spielt, dass der, den er angefahren hat, ein Geflüchteter war, natürlich eine sehr große Rolle, Spoiler Alert. Aber da denkt er, also da ist ja sozusagen seine Kalkulation, ja komm, sozusagen, das wird nicht wirklich verfolgt, da kann ich Fahrerflucht begehen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie ernsthaft da Ermittlungen angestellt werden, so, die finden mich nicht. Das ist ja quasi kein Mensch, der es in Anführungszeichen wert ist in unserer Gesellschaft, über dessen Tod man da irgendwie nachforschen sollte. So. Und dann nimmt er aber ja trotzdem an, dass wenn Sirkit ihn anzeigen würde, dass ihr geglaubt würde. Also das ist doch ein totales Plothole, weil sie geht ja auch hin und gibt ihm seinen Geldbeutel zurück. In dem Moment ist das Beweisstück weg. Als ob irgendeine Polizei in Israel so einer Geflüchteten glauben würde, als diesem Arzt aus diesem Krankenhaus, oder? Also eigentlich, er hätte zweimal in diese Werkstatt gehen können und da hätte er sagen können, du, this never happened, ich kenne dich nicht. Und da wäre nichts daraus, also wäre nichts passiert. So, das fand ich zum Beispiel ein Plothole.
Ich meine, ich fand auch so dieses Anfangssetup, aber da bin ich voll gewillt, da so, was ist Suspension of Disbelief mäßig, weil ich denke mir, klar, also wenn man das ganz logisch durchdenkt, dann funktioniert das nie, aber das ist ja immer so.
Ja, weißt deswegen du? Genau, ist es wie du ja sagst, Fiction.
Das ist bei Thrillern immer so, so. Also so diese Frage und dann nochmal zurück zu diesem Frage dessen, wieso lässt sich der so lange erpressen? Und da wollte ich dich fragen, wie du das fandst, weil eine Ebene, die da ja mit reinspielt nach einer gewissen Zeit, ist, dass sich zwischen Sirkit und Ethan eine Art von Anziehung oder whatever entwickelt, so dass es halt dann so ist, dass es schon nichts, aber auch das ist natürlich total ambivalent, aber so dass es halt schon ab einem gewissen Punkt auch so ist, dass es nicht so ganz klar ist, wie unfreiwillig der da eigentlich immer hinfährt. Ja, wie fandst denn du diese quasi, weil das ist ja sozusagen dann so ein bisschen die Motivation oder so, das füllt es dann so, dass er eigentlich gar nicht mehr so, also nicht nur so eine krasse Erpressung ist, weil ich meine, er kommt ja total in die Bredouille, wirklich, also es ist ja wirklich ein riesiges Problem, sowohl im Job als auch seiner Frau gegenüber, dass er da die ganze Zeit weg ist, ja, so. Und das ist dann halt quasi wie so der Gap-Filler oder das Motivationsdings, dass er das dann halt trotzdem noch so lange mitmacht.
Ich fand das, also erst dachte ich mir, oh, jetzt muss da noch so eine Love-Story mit reinkommen. Aber andererseits fand ich, war das halt so eingebettet in so Race- oder Rassismus-Fragen, die in dem Buch ja schon auch mitspielen. Also ich habe das schon auch ein bisschen so gelesen, dass das so ein bisschen parallel läuft mit, also genau, er ist ja dieser perfekte, weiße, israelische Arzt. Also wahrscheinlich, also ne, so Abstammungsfragen spielen ja auch so in der jüdischen Kultur immer mega die Rolle. Und das wird ja dann schon auch mal da thematisiert, dass Liat, also seine Frau, ist ja, glaube ich, Sephardin. Also halt sozusagen Jüdin, aber mit Abstammung so aus Nordafrika. Das heißt, sie hat ja auch irgendwie dunkle Haare und so. Und dann, glaube ich, wird das irgendwie so aufgegriffen im Sinne von, ja, sie hat sich nie so irgendwie so wertvoll oder so gefühlt in dieser israelischen Mehrheitsgesellschaft, so die so Aschkenasi.
Sie kommt ja auch aus so einem schlechten Viertel.
Genau,
schlechten
Stadt, das kommt noch dazu. Und das ist ja schon auch in Israel manchmal so, dass ja, zum Beispiel so die Ashkenazi-Juden wollen manchmal unter sich bleiben, also natürlich auch nicht in allen Kreisen, ne? Aber das schwingt da so ein bisschen mit, dass sie sozusagen weniger wert ist. Und dann kommt halt nochmal rein, dass der Ethan ja dann auch so erstaunt ist von sich selbst, dass er eben diese Eritreerin attraktiv findet, ja, die nicht nur schwarz ist, sondern auch sozusagen Nicht-Jüdin wahrscheinlich. Weiß ich nicht, was ist in Eritrea? Sind das Christen größtenteils? Ich glaube schon. Aber ja, könnten auch Muslime, mhm, sein? Das weiß ich jetzt, ja, gerade nicht mehr, was ihre Religion, ja, ist. Aber auf jeden Fall halt lauter Dinge, die er eigentlich jetzt, sage ich mal, abstoßend findet. Und vor allem natürlich, dass sie halt total arm ist, ne? Dass sie in so einem Slum wohnt, mhm, dass sie nicht schön gekleidet ist und keine Karriere hat oder so. Das findet... Und dann ist er so erstaunt von sich, ja auch, und das wird ja auch immer wieder reflektiert, dass er sie irgendwie gut, ja, findet. Und dann spielt schon damit rein, dass sie plötzlich dann, dadurch, dass sie schon so lange Kranke und Verletzte verarztet, hat sie halt sozusagen Talent. Und, ja, dann ist er plötzlich, mhm, rechtfertigt er das so, sich, glaube ich, dass er das irgendwie erotisch findet. Also, ja, das, ja, genau, eben. Also, das will ich, ja, damit sagen. Ich war jetzt an sich, war ich nicht so angetan von dieser erotischen Aufladung. Es ist ja keine wirkliche Liebesgeschichte, es passiert ja nicht so viel. Ja. Aber dachte, ach, das braucht es eigentlich nicht. Andererseits habe ich dann schon verstanden, dass es halt gut ist, daran so ein paar Motive auch so abzuarbeiten. Ja. Verstehst du? Mhm. Und dann fand, ja, ich es auch eben gut, weil ich dachte dann eine Zeit lang, okay, jetzt verlieben die sich komplett ineinander.
Ja.
Und das wäre mir dann zu viel gewesen. Deshalb fand ich es gut, dass es dann nur so angeteasert war. Sie haben ja dann, glaube ich, diese eine Nacht, wo sie so nebeneinander schlafen.
Aber nichts passiert.
Nichts passiert, so, aber ja, sie berühren sich, glaube ich, also es wird schon, ja, sehr eng so. Und das fand ich dann in dem Maß eigentlich dann doch ganz cool, glaube ich.
Ja.
Mhm. Du nicht?
Ja. Ja, also ich fand, also mir ging es ähnlich wie dir. Zuerst hat es mich total gestört, weil ich mir auch so gedacht habe, also kann jetzt wirklich, mhm, das nicht sein, ohne irgend so einen Love Interest so zwischen den beiden. Und es war mir dann halt eben schon auch so zu sehr dieses wieder... Ja, Ethan hatte halt so ein Bild von einer eritreischen, mhm, Frau, und das stellt sich halt raus, die ist doch irgendwie, weißt du, also ja, im Grunde ein Subjekt.
Das hat eigentlich so wieder genau auf dieses Motiv, ja, eingezahlt.
Genau.
Ja,
ja. Und weil, genau, am Anfang zum Beispiel, und das kommt ja an der Schlussszene auch vor, dass es gibt so ein paar Momente, wo er denkt, er kann sie gar nicht erkennen. Das ist ja auch so dieses typisch rassistische, sozusagen, alle schwarzen Menschen sehen irgendwie gleich aus, alle schwarzen Frauen sehen irgendwie gleich aus, ja, so. Und da ist sozusagen die Liebe oder diese Anziehung so ein Moment, wo er sie halt als Individuum, mhm, und als Subjekt irgendwie so zum ersten Mal so richtig wahrnimmt, und weil es da ja auch so dieses narzisstische Moment gibt, also genau, was du gesagt hast mit dem, er checkt auf einmal, okay, die hat irgendwie so ein medizinisches Interesse, und es gibt dann so ein paar Momente, wo er auch so denkt, ah, die ist genau wie ich, ja, so, die ist so auch so hart oder zieht halt so Sachen durch und so, ja. Und ich, für mich, das Einzige, was das wirklich gerettet hat, war, dass dann nichts passiert, ja,
ja, genau.
Und ich meine, am Schluss muss man halt auch sagen, es ist insofern, also da hat es mich auch so ein bisschen an die Transition Baby erinnert, weil es ist halt auch wieder so ein Buch, wo am Ende alle Fäden zusammengeführt werden und aufgehen, mm, so. Und natürlich ist es, glaube ich, schon wichtig, weil auch da vielleicht so Spoiler Alert, so, es gibt dann so einen großen Showdown. Oder soll man denn jetzt noch, ja, genau. Also es gibt, also es wird so, glaube ich, das war auch so in der Mitte oder im hinteren Drittel wird auf einmal so diese, also es steht von Anfang an so eine Drogengeschichte im Raum.
Drogenschmuggel, ja.
Ja, genau, so eine Drogenschmuggelgeschichte. Und da spielen so Beduinen eine zentrale Rolle als eben Drogenschmuggler. Und dieser sozusagen Strang wird so ab der Mitte im hinteren Drittel nochmal so verstärkter aufgegriffen. Und da gibt's auch so eine Figur von einem jugendlichen Beduinen, der so eine eigene Perspektive auf einmal kriegt. Der kommt eigentlich davor nicht vor. Und dann eben auf einmal so Mitte, letztes Drittel gibt's dann halt eben auch diese Geschichte, wo man zuerst gar nicht weiß, hä, wie hängt der jetzt hier mit drinnen, so. Dann verdichtete sich das alles sozusagen darauf hin, dass Mann von Sirkit hat eben Drogen geschmuggelt für diese Beduinen. Als er eben gestorben ist, hat sich herausgestellt, dieses Drogenpaket ist weg. Und jetzt sind die quasi auf der Suche, wo ist dieses Drogenpaket? Ja. Und sie gehen dann halt Aber eben auch relativ spät im Roman kommen sie dann drauf, wir fragen mal die Ehefrau so und gehen dann zu ihr hin und verprügeln die auch ziemlich übel. Ja, so. Genau, es stellt sich dann eben raus, oder wir wissen schon, dass Sirkit das hat und vergraben hat unter einem Rosenstrauch, den sie zieht und pflegt und der so ganz wichtig ist für sie. Und dann kommt eben der Ethan, um sie so zu verarzten und ihr zu helfen, weil sie eben zusammengeschlagen wurde. Und dann ist er eigentlich schon am Wegfahren wieder, weil er sozusagen sagt, die spinnt doch, wenn sie glaubt, dass sie diesen Typen die Stirn bieten kann oder auch, dass sie überhaupt diese Drogen wegkriegt, weil die kann das ja gar nicht vertickern so, aber für sie ist es halt so ihre Lebensversicherung so ungefähr. Dann fährt er eigentlich schon wieder weg und kreuzt sozusagen im Zurückfahren diese drei Jugendlichen, genau, Drogenbande, die halt auf dem Weg sind, um Sirkit wieder sozusagen weiter auszuquetschen. Und dann dreht Ethan um und kommt ihr zu Hilfe und dann kommt sozusagen zu einem riesigen Showdown, wo dann, und wo die dann nämlich denken, dass Ethan quasi der Oberdrogenboss ist, so ein bisschen so, weißt du, wie in Breaking Bad mäßig, er ist quasi der Heisenberg, der hinter allem steht und Sirkit und alles sind nur so wie so Marionetten von denen. Und dann kommt zu so einem Showdown, wo Ethan jemanden, also einen von diesen drei Jugendlichen mit dem Auto überfährt. Also genau dieses...
Once again.
Ja, genau so. Und dann kommt aber, und das ist halt auch so, ne, das heißt, es kommt wirklich alles zusammen, nämlich zeitgleich hat sich eben dieser, in diesem Drogenplot, haben sich nämlich die Polizisten unter anderem auch Liat, also ich glaube, Liat selber ist da gar nicht dabei, aber die beobachten gerade diese Werkstatt, weil die sich schon gedacht haben, da geht irgendwas vor sich, beobachten wir das mal lieber, ja, so. Und das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Showdown da ist und wo eigentlich klar ist, okay, die werden jetzt total fucked, der Ethan und die Sirkit, kommt halt der Zugriff der Polizei und alles sozusagen fliegt auf,
Busted.
Beziehungsweise Ding, ja, genau. Und dann sind die halt eben alle im Gefängnis und Ethan denkt sich so, oh Gott, ich bin so am Arsch, jetzt kommt alles raus und so weiter und so fort. Und dann findet er halt heraus, dass die Sirkit ihn nicht nur nicht verraten hat, sondern im Gegenteil den PolizistInnen erzählt hat, dass Ethan da quasi so aus reiner Nächstenliebe sozusagen da dieses illegale Lazarett gemacht hat, um halt den Geflüchteten zu helfen und da halt so reingeraten ist und dass er quasi, also so
Mr. Nicht, Good Guy ist.
Ja, genau, ja. So. Und das ist natürlich, und er ist dann total, oh mein Gott, ja, wie so, alles ist jetzt irgendwie gut. Und das, dass sie ihn da sozusagen off the hook lässt, wohl wissend, dass sie da, dass sie natürlich busted ist und sie wird natürlich abgeschoben, so. Diese, jetzt komme ich wieder auf meinen Eingangspunkt zurück, ich glaube, das, dass sie ihn da off the hook lässt, das wäre natürlich, glaube ich, schwer zu motivieren, wenn da nicht irgendeine Art von Love Interest bestehen würde. Weißt du, ich meine, weil sonst wäre es so ein bisschen so, ich meine, sie hat ja nichts davon, ihn reiten, kann man sagen, ja, so, also selbst wenn, und da wäre es dann wahrscheinlich wieder so dieses, weißt du, der würde man nie glauben, wenn die da jetzt anfangen würde zu erzählen, ja, und mein Mann, und der wurde von dem überfahren, dann würden die denken, ja, hier so
eben, deiner Fantasie. Ja, das meine ich ja, deswegen, ja, so, also hat ja, sie, ja. Natürlich einerseits ist es so ein, ja, also sie tut ihm einen Gefallen damit und erlöst ihn, andererseits die wahre Geschichte wäre halt irgendwie unglaubwürdiger gewesen.
Ja. Ja, ja, vor allen Dingen, ja,
und da wäre sie auch nicht viel
mächtiges Subjekt.
Ja, einerseits auch, mächtiges Subjekt, aber trotzdem macht sie sich doch auch strafbar, oder? Also ich glaube, wenn du irgendwie einen Mord nicht anzeigst und dann jemanden erpresst, also ich weiß nicht, so, weißt du, so total positiv wäre sie jetzt auch nicht weggekommen. Ja. Und deshalb dachte sie sich halt, ja, genau, wählt sie halt dann diese Option und am Ende Ethan kommt halt damit davon, ne? Also
ja, und das ist ja schon sozusagen auch da nochmal das Interessante, könnte man sagen. Also weil wir ja gesagt haben, der Roman ist so ganz, auf ganz vielen Ebenen immer darauf aus, so dieses, man denkt, man weiß, wie jemand ist und eigentlich ist er oder sie aber ganz anders, also sozusagen Ding. Aber am Ende dieses Outcome bestätigt ja jedes Klischee. Also dieses Outcome bestätigt die arme eritreische Frau, die da in so eine was reingeraten ist, die gar keine Handlungsmacht hat. Weil ich glaube eben diese Geschichte von, ich habe den erpresst, da geht's ja auch immer wieder darum. Oder geht's auch in so, auch im letzten Drittel hat erfahren wir quasi aus Sirkits Perspektive, wie sie das alles erlebt hat. Ja. Und da geht's schon auch so ein bisschen darum, so, oder für sie ist ja, glaube ich, schon auch so dieses Thema eben dieser Subjektwerdung, selber Macht zu haben, sich die auch Agency zu nehmen. Ja, genau so. Und ich glaube, genau dieses würde ja nicht zu dieser, zur Wahrheit passen. Ja, also, oder deswegen würden ihr die Leute das nicht glauben. Aber wenn sie eine Geschichte erzählt, wo sie das Opfer ist, ja, und sie irgendwie so eine eritreische Frau, die gar nichts kapiert und gar nichts weiß, nee, von Drogen habe ich nie, und er der Gutmensch, das glauben alle. Weißt du? Also am Ende finden sich ja diese Klischees, gegen die der Roman ja total quasi ankämpft oder immer wieder in Frage stellt, total bestätigt.
Ja, wobei ich es schon auch interessant finde, dass, wie du gerade gesagt hast, so diese Selbstbestimmung und dieses Subjektwerdung irgendwie Agency finden und so. Weil eigentlich geht's ja bei solchen Momenten eher darum, ich bestimme über mich. Aber ja, sie, für sie ist es, sie will ja über ihn bestimmen. Also es ist sozusagen, ich finde, es geht schon einen Schritt weiter als so Selbstermächtigung. Sondern ja, es ist schon eher so eine Umkehrung von wegen, du bist jetzt mein, also sozusagen, ich bin über dir, du bist mein, weiß ich nicht, Untertan oder so auf eine Art. Weil sie hätte ihn ja auch erpressen können von wegen, weiß ich nicht, du, ich habe das gesehen, gib mir Geld. Oder zahl mir einen Anwalt für die Einbürgerung oder keine Ahnung. Mhm. Sozusagen, weil ich habe jetzt meinen gewalttätigen Ehemann los und ich habe jetzt da sozusagen die, ich spüre da eine Opportunity, aber sie dreht es ja um und will ihn sozusagen so beherrschen. Also ich finde es schon so ein bisschen mehr als irgendwie Ich-Werdung oder Selbstbestimmung, sondern es hat schon auch so ein bisschen was krank, also nicht krankes, aber halt so ein bisschen was, ja, so Machthungriges auf eine Art oder sowas Rachemäßiges, so dieser ich war jetzt die unterdrückte Unsichtbare und jetzt zwinge ich dich in diese Situation rein.
Ganz kurz nur dazu, das ist ja auch interessant, weil als wir nämlich dann eben gegen Ende erst erfahren, weil man denkt sich ja auch so dieses Lazarett, ja, das macht sie so, weil sie halt ihren Mitgeflüchteten helfen will und weil sie da irgendwie so eine altruistische Ader hat und so. Und das, dieses Bild, das bröckelt ja schon so ein bisschen, weil man auch checkt, okay, sie, irgendwann merkt man, sie kriegt auch Geld dafür, sie nimmt Geld dafür und so. Und am Ende oder gegen Ende erfahren wir halt eben, dass das eigentlich so voll der Zufall war, dass sie das eigentlich gar nicht geplant hatte, dass es mehr so zufällig sich ergeben hat, dass da halt gerade ein Typ war und sie dem Ethan gesagt hat, hilf dem mal. Und als der Ethan dann schon weg war, war dieser Typ so, oh Gott, Sigrid, du bist so toll und war halt so, und das ist ja auch so, das ist ja das, was sie dann, das gehört voll zu dem, was du sagst, sie merkt auf einmal, sie kann hier Einfluss gewinnen, sie kann hier Macht haben, sie kann hier, weil alle kennen sie, haben Respekt vor ihr, ja, und ebenso dieses, sie wird dann nicht nur sichtbar, alle kennen sie, sondern eben auch, niemand traut sich ihr was zu sagen oder, ne, sie hat dann einfach so eine Leading Role oder so eine, sie ist dann wie so eine, ja, sie hat einfach eine Machtposition inne und das ja auch so ein Motivator ist, zudem, dass sie natürlich auch Geld nimmt, also und wo man dann schon auch merkt, ja, das und auch das mit den Drogen, also sie plant ja schon irgendwie sowas wie, stelle ich mir halt vor, ja, dass sie halt so voll viel Geld sammelt, um da halt irgendwie rauszukommen, keine Ahnung, was sie sich dann vorstellt, so konkret wird's nicht, aber es geht schon so zentral auch darum, einfach so Geld anzuhäufen. Und dann am Schluss, vielleicht letzte Bemerkung dazu, da, also sozusagen am Ende ist Sirkit in einem so Abschiebelager und dann kommt der Ethan da sie nochmal besuchen und dann erleben wir sie auch, wie sie da in diesem Lager ist und sich so überlegt, welcher von den Wächtern, welchen könnte ich dazu bringen, quasi so über mich herzufallen und quasi mit mir Sex zu haben, um ihn dann sozusagen der Vergewaltigung, also man merkt da auch wieder so, sie ist, was heißt manipulativ, aber sie ist jemand,
Street die smart.
Ist, genau, so und das widerspricht natürlich auch diesem, also auch da wieder so dieses, dieses Bild von, oh, die arme, wehrlose, geflüchtete Frau, versus, nee, die überlegt sich ganz genau, was sie macht. Voll. Ja, und hat eigentlich eine Agency. Ja. Naja, das war jetzt ein bisschen lang, aber
Aber wichtig.
Aber notwendig.
Ja. Ja, ich wollte noch kurz über was sprechen, was, glaube ich, auch so alle Rezensionen und alle Menschen, die auch das Buch lesen, durchschauen, aber was trotzdem ja, glaube ich, super zentral ist, so, also die Tatsache, dass halt ein Geflüchteter angefahren wird, ne, der da auch illegal ist und wie Geflüchtete halt insgesamt von europäischen Staaten, aber genauso von Israel halt so entmenschlicht werden und behandelt werden. Also das ist ja super bewusst gesetzt und ich habe da auch ein Zitat aus einem Interview dabei. Das war aus dem Guardian, deswegen ist es auf Englisch, wo sie eben gefragt wird, wo kommt denn die Idee her von diesem zentralen Konflikt? Und dann sagt Ayelet Gundagoschen eben, "When I was backpacking in India, I met an Israeli guy who'd run over a local Indian and didn't stop. When he told me this, I thought there's no way he wouldn't have stopped if he'd hit me, an Israeli woman, the same age as him. But when somebody looks different and you're certain nobody has seen, I wanted the reader to ask if they're sure they wouldn't do the same thing." Also das ist so das eine. Und das andere, was da, glaube ich, auch mit reinspielt, ist, dass die, also gerade, warum wurde halt auch eine eritreische Geflüchtete gewählt? Weil es anscheinend so ist, dass viele Geflüchtete aus Ostafrika und auch zum Teil aus Nordafrika zu Fuß nach Israel kommen und da eben so diese Route gehen, die genau die gleiche ist, die auch die Israeliten gegangen sind.
Von Sinai, beim Auszug aus Ägypten.
Genau, beim Auszug aus Ägypten, so Sinai sozusagen ins Promised Land nach Israel.
When Moses was in Egypt's land, let my people go.
Genau. Und das ist halt dann so eine Umdrehung, ne, dass halt das jüdische Volk da so gekommen ist und jetzt halt so diese Gatekeeper sind, die diese gleiche Route anderen verwehren. Ja, das wollte ich einfach mal so ansprechen. Wie du das fandest. Also ich fand das eigentlich ganz gut. Es war jetzt halt auch, als ich es gelesen habe, ich meine, jetzt in letzter Zeit sind wieder die ganzen Ertrinkenden und so zu wenig, aber manchmal in den Medien. Und das war genau in dieser Woche, wo dann das mit dem, wie hieß nochmal, dieses U-Boot da mit diesen drei Milliardären oder Millionären, keine Ahnung, was dann mega Aufhebens gemacht wurde und die Tausende, Hunderte Erflüchtete, Ertrinkende im Mittelmeer, so kein Schwein kümmert sich drum. Deshalb fand ich das schon, also so als moralischen Konflikt, auch wenn er so super offensichtlich und in your face ist, ne, und wo man sich so denkt, ist ja klar, so, also man fand ich es eigentlich trotzdem ganz gut, muss ich sagen. Es ist auf eine Art moralisch und es ist so ein bisschen zeigefingermäßig. Aber ich finde, es wird dann nicht so moralisch zeigefingermäßig zu Ende, also weitergeführt, wie es anfängt. Und deswegen fand ich es in dem Maße eigentlich ganz gut.
Also Annette Keck, die ja bei uns auch schon mal im Podcast war, die hat zu diesem Ding gesagt, von diesem Titan versus den ertrunkenen Menschen im Mittelmeer, meinte so, ja, ich habe so einen Bericht gehört im Radio, ja, dass man halt eben die Hunderte von Ertrinkenden halt menschlicher oder näher bringen muss, weil eben diese Menschen in diesem U-Boot, die auf der Suche nach der Titanic sind, die sind halt den Menschen im globalen Norden näher. Und Annette meinte halt so, nee, die sind mir überhaupt nicht näher zu. Also sozusagen diese vermeintliche Nähe von zu irgendwelchen Millionärstypen, I don't know, ob das wirklich so ist.
Na gut, wir wissen halt die Namen, wir kennen deren Familie.
Genau.
Es gibt Fotos, das ist halt die Nähe.
Und das ist, glaube ich, aber auch was anderes. Und da möchte ich gerne ein Bon mot von Josef Stalin zitieren, Alter. Aber so ist es. Und da steht, ein einzelner Todesfall ist eine Tragödie, eine Million Tote ist eine Statistik. Und ich glaube, das ist das Problem. Und das ist halt aber auch, und ich glaube, das ist ja sehr, worum dieser Roman auch bemüht ist, so diesen Menschen, eben diesen namenlosen, geschichtslosen, subjektlosen Menschen, ihre Geschichte, ihre Subjektivität, ihre Individualität zurückzugeben. Darum geht's ja ganz viel. Also, und natürlich wird es dann noch auf die Spitze getrieben von diesem, oh Gott, das ist ein eritreischer Mann, ein Geflüchteter, und der wird da einfach liegen gelassen, wird es ja nochmal so gewendet, so, das war halt ein totales Arschloch, weißt du so, und ist der es wert, unter Anführungszeichen gerettet zu werden, oder wenn sogar seine eigene Frau sozusagen froh ist, dass der tot ist, na so, also es ist dann nicht so der liebste Mensch, der liebste Eritreer der Welt wurde umgefahren, sondern halt so ein Typ, der seine Frau schlägt und Drogen schmuggelt, ja, so. Und Ich frage mich aber, und das ist wirklich eine Frage, ich habe keine Antwort drauf, also wenn sozusagen dieses Stalin-Bonmot stimmt oder wenn man da was drin hat, dann ist halt die Frage, bringt es was? Also bringt es was, die einzelne Person zu individualisieren, weil das macht ja, verändert es wirklich was daran, wie wir die Todesfälle von hunderten Menschen oder die Schicksale von hunderten Menschen sehen. Also so diese Frage von, ist eine Individualisierung oder ist so dieses Einzelschicksal zu schildern, was ja die Kraft der Literatur ist, könnte man auch sagen, ja, also so dieses das Subjekt oder diese Menschen zu Subjekten zu machen, die eigentlich so eine namenlose Masse sind. Aber ich frage mich, macht es dann wirklich einen Unterschied? Weißt du, wie ich meine? So. Und da bin ich mir halt nicht so sicher, ja. Und auch mit diesem, also weißt du, so ich habe das schon so gefühlt, diesen Konflikt von Ethan und auch so dieses, oh Gott, immer wieder auffliegen und so weiter. Und ich denke mir auch so, also ganz ehrlich, wahrscheinlich würde ich mich auch so verhalten. Und was ist aber die Konsequenz daraus? Also weißt du, wenn es wirklich um so eine moralische Erkundung geht, I don't know, ja, so. Also ich weiß nicht sozusagen, was da an diesem Setup, was eigentlich das
in Experiment welche Richtung
ist.
Du jetzt wachgerüttelt
ja, genau,
werden sollst.
Ja, genau ja. So.
Ja, aber ich finde ja. Halt, so marginalisierten oder auch so unsichtbar gemachten Statistiken sozusagen, so Massen von Menschen, also das, was du jetzt gesagt hast, diese Individualisierung, die da anscheinend, ob die vonnöten ist oder nicht, das ist ja das eine, aber ich fand halt dann vielleicht schon ganz gut diese Ambiguität ihnen zuzugestehen, weil das ist ja eben auch ja. Das, was wir dann, wenn wir versuchen, solche Leute zu als Individuen zu sehen, ihnen nicht zugestehen.
Ja.
So, weil das ist dann so, dann ist halt sowas wie, keine Ahnung, bei World Vision, wo irgendwelche armen Kinder da sind und dann steht da irgendwie drunter, weiß ich nicht, Sarah, 7 Jahre, möchte gern auf die Schule und dann soll das halt Mitleid erregen und so, das funktioniert auch auf eine Art. Aber wenn Sarah halt auch gleichzeitig irgendwie ein schlechter Mensch wäre, dann würden wir ihr das wieder entziehen, das Mitleid oder die Empathie, die wir ihr entgegengebracht haben. Und das macht das Buch halt, dann finde ich ganz gut, weil ich fände das eigentlich schwächer, wenn das jetzt nur darauf hinausgelaufen wäre, ja schau, und der war voll arm und deswegen müssen wir dem helfen, weil der hatte eine Familie und war voll der liebe Vater. Mhm. Also das wäre halt so, das ist ja genau das, was keine Menschlichkeit ist, dass jemand eindimensional ist und einfach ist. Und das andere, was ich irgendwie noch interessant fand an diesem ursprünglichen Unfall, weil das auch irgendwie so ein Thema ist, das mich beschäftigt, ist, dass da das Motiv oder die Art und Weise der Fahrerflucht, also quasi motorisierte Gewalt gewählt wurde. Weißt du, er hätte ihn ja auch auf eine andere Art irgendwie, weiß ich nicht, umbringen können. Hätte ja auch ein anderer Unfall sein können, hätte ja auch irgendwie im Krankenhaus eine Malpractice oder so sein könnte, ne? Also sondern so dieses Anfahren, und es wird ja auch immer betont, dass das also die deutsche Übersetzung ist Jeep, ich glaube, es ist aber eher ein SUV gemeint, weil das ist ja auch so, wird ja schon gesagt, was das für ein teures Auto ist. Also ich stelle mir halt so einen riesigen, weiß ich nicht, Mercedes vor.
Ja, ich glaube, an irgendeiner Stelle wird auch Mercedes gesagt.
Ja, genau, und das ist ja dann kein Jeep, sondern ein SUV. So diese, weil ich habe nämlich auch in der Zeit eine Statistik gelesen, dass Autofahrende aggressiver fahren, also sich aggressiver gegenüber Fahrradfahrern verhalten, je mehr Schutzkleidung die tragen.
Was?
Also je mehr du Warnweste, Helm, Reflektoren trägst, desto aggressiver, also desto enger haben Autofahrer überholt und so und desto aggressiver sind die mit denen umgegangen. Und dann wurde das eben auch untersucht, warum das so ist, weil das zu einer Entmenschlichung dieser Personen führt, gefühlt. Weil du dann halt nicht mehr da irgendwie die Frau mit einer, keine Ahnung, du siehst nicht die Frisur, du siehst nicht die Klamotten, das ist unindividuell, sondern die werden halt zu so einem High Visibility.
Geschoss.
Ja, so einem kleinen verpanzerten Transformer irgendwie. Und entsprechend verhalten sich auch. Und ich finde das halt irgendwie auch, das war ja auch da so mit dieser entmenschlich. Also irgendwie, ich fand das irgendwie ganz interessant, was das sozusagen mit Menschen macht, die sich in großen, schweren, schnellen Autos befinden und damit durch die Gegend schießen, die auch irgendwie Männlichkeitsprobleme haben, was ja da auch mit ihm reinspielt, mit dem Arzt.
Yeah.
Und er wird da irgendwie von seinem Chef versetzt und keine Ahnung. Und irgendwie so, das fand ich irgendwie ganz cool, dass das irgendwie da so dann zusammenkam mit dieser Entmenschlichung und dieser Unsichtbarkeit von, ja, von eben so marginalisierten Menschen. Also ich, ja.
Ja.
Es war jetzt oder gar nicht halt so, dass ich da irgendwann groß was davon ableite im Sinne von, deswegen sollten wir uns so und so
deswegen
verhalten.
Sollten wir kein Auto fahren.
Genau, aber ich fand es einfach so, also was das in mir hervorgerufen hat, war eher so, ja, okay, fuck, da kam echt viel zusammen.
ja, natürlich, ja.
Ja, deswegen fand ich das einfach sehr eindrucksvoll, so als Szene. Und diese Frage, die dann halt gestellt werden soll die ganze Zeit, so, what would you do? Die habe ich mir gar nicht so krass gestellt, ehrlich gesagt. Mm. Was war das für dich so, dass du dich so krass, also weil ich habe mich halt null mit ihm identifiziert. Deswegen also dieses, oh, würde ich mich anders verhalten? Ich bin der ziemlich krassen Überzeugung, dass ja. Einfach weil ich, weil er sagt ja auch irgendwie relativ am Anfang des Buches, fragt sich Ethan ja auch, kriege ich das auf die Reihe, sowas zu verschweigen, sozusagen? Ja. Kriege ich das hin?
Ja.
Und dann beantwortet er das ja für sich so in dem Sinne von, ja, also es gibt Millionen Menschen weltweit, die sozusagen mit Schuld ihr Leben lang leben, wird schon passen, schaffe ich auch und so.
Ja.
Und ich glaube einfach so, ich könnte halt nicht mehr schlafen, deswegen, ich würde es, ja. Also genau, man merkt ja auch in dieser Szene, es brennt auch viel mit ihm durch. Also so Fahrerflucht ist ja, glaube ich, voll selten eine gut überlegte Entscheidung.
Ja, ja.
Sondern das ist so, Panik und Scheiß und so, aber so an sich, ich weiß ich nicht, ich habe mich nicht so auf den Schlips getreten gefühlt von dieser Frage, ja, würdest du denn anders handeln? Weil ich irgendwie die ganze Zeit so für mich klar dachte, ja, ich würde das und das und das und das machen. Und zwar anders.
Ja, ich glaube, ich bin so, ich weiß auch nicht, ich habe, glaube ich schon, das ist ja auch, also ich würde auch nicht mehr schlafen können und so weiter und würde es dann wahrscheinlich irgendwann doch sagen. Aber ich glaube, so an sich diese Geste von so, oh Gott, ich habe mega Scheiße gebaut. Oh Gott, irgendwie, vielleicht kann ich es irgendwie so kaschieren oder so, so tun, als ob es gar nicht passiert wäre. Ich glaube, das würde ich schon so machen. Ja, und es war jetzt aber auch nicht, ich glaube, es war eher so dieses, weißt du, ich war da, es war nicht so, oh, würde ich das machen, sondern ich war dann in der Situation halt mit diesem Brenzligen oder weißt du, so eben wie in so Horrorfilmen, ja, man weiß ja, was passiert und so weiter, aber trotzdem ist man dann so, bitte geh da nicht hin, bitte geh da nicht hin, oh Gott, und stirbt so tausend Tode, ja, so. Ich bin, glaube ich, so, ich glaube, dieses Buch will sehr starke Emotionen und will sehr eben so dieses Moralische und es ist so sehr prominent und so. Und ob es das dann aber in dieser Drastik oder Dringlichkeit wirklich immer auslöst bei einem, das frage ich mich halt so.
Fand ich eben auch nicht. Also für mich war jetzt auch nicht die Frage so, was würde ich machen und was machen wir anders so, sondern ich habe die ganze Zeit eher so den Ethan gejudged für das, wie er sich verhält und habe eher, es liefen eher so in meinem Kopf so Ausweg, also ich war, also so Fragen wie, warum nimmt er sich denn nicht einen Anwalt, könnte man ja mal auch Rechtsbeistand einfach mal sich holen und fragen, so, ich guck mal folgendes, das ist meine Misselage, was können wir da rausholen, ja, so nichts macht er, sondern genau, also ich habe das für mich sehr, ich habe so verstanden, was die moralische Frage sein soll, aber ich konnte sie mir auch nicht so ganz ehrlich stellen. Ja, dann sind wir auch schon am Ende unserer erschöpfenden moralischen Besprechung angekommen. Wie fandst du es denn, Fabi? Ich habe es ja vorgeschlagen. Ich habe dir aber, glaube ich, auch gesagt, ich schlage das nicht vor, weil ich das geilste Buch ever finde, sondern weil ich es ganz interessant finde, vielleicht zu besprechen. Hat es das für dich eingehalten? Was würdest du sagen?
Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, es ist so auf alle Fälle ein good read. Ich finde es auch, also man, ich glaube, man hat so ein bisschen einen Eindruck bekommen von dem, was du vorgelesen hast. Ich finde es auch echt schön geschrieben. Also ich konnte da voll mit diesem Stil, auch mit diesem immer wieder reflektierenden und also sehr klaren, aber schon auch immer wieder so schöne Bilder und Vergleiche. Da konnte ich viel mit anfangen. Ich fand's und ich konnte auch so dieses Appreciaten, so diese ganzen Plot-Sachen, die so aufgemacht werden, diese ganzen Fäden und dass die dann am Ende alle so eine nach dem anderen so blop, 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 blop abgehackt werden.
Wie nochmal?
Blub, 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 blub. Das fand ich, also konnte ich sehr appreciaten. Mich hat es jetzt insgesamt, oder ich fand es phasenweise schon, hat es schon so ein bisschen Längen, oder war es mir vielleicht so ein Twist zu viel oder eben dieses sehr repetitive, ah ja, da testen wir jetzt mal wieder, ob diese Person wirklich so ist, wie du denkst, dass sie ist, aber sie ist in Wahrheit ganz anders. Das fand ich so ein bisschen mühsam mit der Zeit. Für mich hätte so, glaube ich, 100 Seiten weniger sein können und dann wäre es so
knackig.
Super. Ja, genau so. Aber genau, ich würde sagen, so eine 3.
Ja, bei mir ist das ein bisschen so ähnlich. Also ich fand auch, genau, es ist so, man kann das so lesen und man ist unterhalten. Ja, ich fand es zum Teil sprachlich, finde ich interessant, dass du das schön findest. Ich fand es zum Teil sprachlich so ein bisschen gewollt, so mit so Vergleichen. Also ich kann jetzt leider nichts mehr konkret da zitieren, aber so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen abgedroschene Similes und so, also so, Also, aber ich fand es trotzdem schön, also gut zu lesen. Und was ich eigentlich cool fand, ich bin ja immer so ein Fan von Büchern, die in Settings, also lokalen Settings spielen, in denen ich, von denen ich noch nie was gelesen habe oder die so ein bisschen unterrepräsentiert sind, weil Beersheba, keine Ahnung, noch nie damit beschäftigt. Ja. So. Und ja, ich finde es irgendwie deswegen auch cool, weil ich finde, gerade so im Ausland und so in der internationalen Imagination ist halt Israel immer so krass von dem Israeli-Palästinenser-Konflikt geprägt. Oder es geht halt so um Tel Aviv als Party, also liberale Party-Metropole, keine Ahnung.
Ja, oder halt irgendwie Jerusalem.
Religiös irgendwie in Jerusalem. Und ich fand das irgendwie total cool, dass es das einerseits halt mal nicht war, sondern auch noch andere Konflikte. Also nicht, dass es sozusagen von Konflikten ferngeblieben ist, sondern dass mir halt dadurch nochmal so die Pluralität irgendwie von Israel auch nochmal gezeigt wurde. Jetzt halt zum Beispiel weiß, dass die auch ein massives viele Geflüchtete haben und damit irgendwie nicht gut umgehen und damit halt eine Art Problem haben. Ich wusste auch ehrlich gesagt nichts von diesen Beduinen.
Ich auch nicht.
Also weil ich finde auch, wenn halt Israeli-Araber-Konflikte, da denkt man immer an Palästinenser und dass es eben nochmal die Beduinen gibt, die auch sozusagen diskriminiert werden und auch da halt innerhalb von Israel sozusagen eine marginalisierte Rolle spielen, fand ich irgendwie interessant. Also so in dem Sinne sozusagen fern von diesem Plot, von dem offensichtlichen Plot, hat mir das Buch irgendwie was mitgegeben und das fand ich halt ganz cool.
Das stimmt.
Und bei dem Rest gehe ich eigentlich total mit dir mit. So, es war so ganz, ganz gut. So. Aber auch nicht, oh mein Gott, totale neue Perspektive dadurch gewonnen. Deswegen würde ich auch so 3,5 irgendwie da so.
Aber ein Good Summer Read kann man doch empfehlen, oder?
Fand ich auch. Ja. Mal was anderes. Cool. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass ich nochmal was von Ayelet Gundagoschen lese.
Ja.
Weil ich auch gehört habe, dass ihr erstes Buch, dieses One Night Markowitsch, auch total anders sein soll. Also viel komplexer in der personellen, also viel mehr Personen, viel mehr so verwobene historische Plots und so. Und das finde ich eigentlich, würde mich jetzt auch interessieren, wie sie das macht.
Und jetzt habe ich aber noch eine Frage. Was machen wir eigentlich mit dem Titel?
Ja, das wollte ich dich auch fragen, weil
so wie schlafende Hunde wecken oder so? Dachte ich mir dann.
Also
so.
Vor allem, wer sind die Löwen und wer wird geweckt? Ja. Ich finde, da gibt überhaupt keinen Sinn, der Titel für mich jetzt mal. Also
ich dachte mir dann so, man müsste es recherchieren, aber vielleicht ist das so ein israelisches Proverb.
Ja, habe ich mich dann auch gefragt, dass es einfach nicht gut translated, aber dann denke ich mir, würden die Übersetzerinnen wahrscheinlich einen anderen, also das machen sie ja eigentlich, eigentlich machen das ja Übersetzerinnen gerne, dass sie so einen komplett anderen Titel machen, auch wenn es manchmal nicht nötig ist, sondern weil auf Englisch heißt es auch Waking Lions, also entweder das hat dann niemand gecheckt.
Na, es ist halt vielleicht so, also vielleicht könnte man sagen, so für Sirkit, finde ich, macht's Sinn. Also ihre innere Löwin wird geweckt. Sie ist dann eben nicht mehr die Antilope, sondern
sie
jagt.
Dann ist es halt dieses Motiv, was du die ganze Zeit gesagt hast, dass alle anders sind, ne? Weil ein schlafender Löwe ist halt so ganz friedlich und cute und dann, wenn der aufwacht, ist er so.
Und dann verspeist dich zum Mittagessen.
Naja, aber andererseits so hast du schon mal Löwen gesehen, die gerade erst aufgewacht sind, die sind jetzt auch noch nicht so direkt. So. Auch erstmal noch so lazy und gähnen und drehen sie nochmal ihren Bauch in die Sonne.
Und sagen so, wo ist der Kaffee?
Ja, also den Titel finde ich auch ehrlich gesagt nicht gut.
Ah ja.
Aber irgendwas muss man ja vorn draufschreiben.
Ah, außer Roman.
Wir können ja, jetzt, glaube ich, nicht sagen, was wir als nächstes lesen, weil jetzt noch mal ein bisschen Urlaubsphase und so ansteht. Aber ihr werdet das dann schon sehen. Lasst euch überraschen. Genau. Und danke fürs Zuhören.
Ja, schönen Sommer.
Have a good one. Ja.
Ciao. Tschüssi.